BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und herzlich grüß Gott, sagt Hermine Kaiser, zu unserem Ratsch heute, wo es um die goldenen Jahre geht. Denn nur weil man älter wird, gehört man lange nicht zum alten Eisen, findet auch der Journalist und Autor Manfred Otzelberger, der gerade ein Buch herausgegeben hat, Goldene Jahre, 25 Prominente erzählen über die neue Lust am Altern. Denn das Alter soll nicht dem Trübsal gewidmet sein, sondern ein Fest kann es sein. Und so haben auch viele der Protagonisten erzählt, wie sie das Alter erleben und wie sie das Alter gestalten. Rente mit 63 und dann Ruhestand, rumjammern, rumsitzen, macht man heutzutage eigentlich Gott sei Dank nicht mehr. Aber immer im Hinblick darauf, dass man gesund ist. Und davon gehen wir jetzt hoffentlich aus und unterhalten uns über all die Prominenten, die Manfred Otzelberger porträtiert hat. Manche waren ja auch bei uns schon zu Gast. Ich blätter gerade herum. Es war bei uns auch schon Theo Weigel. Es waren bei uns schon Peter Kraus, Simone Redl, Katrin Ackermann, Marika Kilius, Professor Bruno Reichert und andere mehr. Und jeder, den er jetzt porträtiert hat, hat einen ganz anderen Zugang zu den goldenen Jahren. Wir zwei, mein Gast und ich, sind die Silberager sozusagen und ratschen übers Älterwerden und übers gut alt werden. Manfred Otzelberger hier bei mir zu Gast. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Ich habe gerade vorhin gesagt, wir sind zwei Silberager, also über 60, und deshalb ist es auch nicht anmaßend, wenn wir uns über die goldenen Jahre, über das Alter um die 80 und über 80 unterhalten. Ich glaube, das kann man in unserer Altersgruppe schon gut beurteilen.
Ich glaube, wir haben goldene Jahre schon erlebt und ich denke, wir haben noch goldene Jahre vor uns. Und darum ging es mir in dem Buch, dass man das letzte Lebensdrittel einfach mit
vergoldet.
Ja, mit Freude betrachtet und im Kopf schon mal einfach eine gute Einstellung dazu bekommt.
Es hat ja auch gute Seiten. Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, Teenager wollten wir jetzt nicht mehr sein und dass man, je älter man wird, einfach entspannter wird, beruflich wie privat, und vieles viel gelassener sieht. Es ist aber auch das Recht der Jugend, wilder zu sein und ungeduldiger zu sein und wechselhafter zu sein. Haben wir alles schon hinter uns gebracht, Gott sei Dank.
Ja, aber wir leben ja in einer Gesellschaft, die einen großen Jugendkult hat. Alles, was jung ist, ist gut, und alles, was alt ist, ist irgendwie hinfällig und kann weg. Und das ist ja eine Täuschung. Das ist ja nicht so. Und die Elke Heidenreich, mit der ich eines dieser 25 Interviews in dem Buch gemacht habe, die hat das auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, mit 82 bin ich viel glücklicher als mit 20. Denn mit 20, hat sie in einer kleinen Wohnung gelebt, war orientierungslos auch ein bisschen, war also in einer etwas wirren Zeit. Also die Jugend wird ja oft verherrlicht. Aber da geht's ja auch schon ganz schön drunter und drüber.
Und die Elke Heidenreich war ja auch sehr überrascht, hat sie ja mal in einem Interview gesagt, von dem gigantischen Erfolg ihres Buches übers Altern.
Ja, also sie musste, glaube ich, von ihrem Verlag da erstmal ein bisschen dazu überredet werden. Und dann hat sie es gemacht, und sie hat das Alter nicht verherrlicht. Sie hat es aber auf eine gesunde Basis gestellt und hat einfach auch die Vorzüge des Alters wirklich herausgestellt. Und bei ihr ist es ja wirklich so, dass sie den ganz großen Erfolg wirklich erst hatte, als sie so über 70 war und jetzt mit 82. Also ihr Buch zum Thema Altern, das ich nur jedem wärmstens empfehlen kann, das war das meistverkaufte Buch im letzten Jahr.
Ja. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, ein Buch über die goldenen Jahre zu schreiben, übers gute Altern?
Ja, also erstens mal musste ich mich selber etwas damit beschäftigen, weil ich so eine Altersgrenze erreicht habe, die Rentenaltersgrenze. Mhm. Ich bin jetzt 66.
Ja, wissen wir von Udo Jürgens, da fängt es angeblich an, aber die Frage gebe ich zurück. Ich bin's erst nächstes Jahr.
Also ich glaube nicht, dass das Leben da so, der Song von Udo Jürgens ist natürlich genial, aber das Leben geht weiter auf jeden Fall. Also und es kann sehr, sehr gut weitergehen. Und die Tatsache, dass ich bei der Bunten auch mit sehr vielen älteren Stars große Interviews gemacht habe, da ist mir eben aufgefallen, hoppla, das sind ja wirklich ganz kreative Menschen, die auch weitermachen, die auch der Gesellschaft noch ganz, ganz viel geben können an wichtigen Impulsen, die positiv anstößig sind.
Jetzt muss man dazu sagen, Sie sind Buchautor, das ist schon Ihr 7. Buch, 7 ist ja immer eine Glückszahl, sind aber schon seit vielen Jahren bei der Zeitschrift Die Bunte als, ja, Klatschreporter sagt man nicht, als Autor und haben viele große Interviews gemacht mit Prominenten. Und das hat Sie jetzt inspiriert. Wir sind ja dann mit unseren Gästen gealtert und das Leben begleitet. Sie haben ja gute Kontakte seit vielen Jahren. Und das hat Sie dann inspiriert, 25 sich rauszupicken, die für Sie ein positives Beispiel sind. Wir müssen aber immer davon ausgehen, wenn man einigermaßen gesund ist, kann man angenehmer älter werden.
Zweifellos, man braucht auch ein bisschen Glück. Aber das Entscheidende ist schon wirklich die Einstellung, dass man nicht diese negativen Bilder vom Alter übernimmt, dass das Alter automatisch mit Gebrechlichkeit und unnützem Dasein oder Demenz zu tun hat. Das trifft ja wirklich, das gibt es, aber das trifft ja trotzdem nur auf eine Minderheit zu. Und die freudige Minderheit, die wollte ich da einfach mal zu Wort kommen lassen.
Und beispielhaft jetzt mit den Prominenten, mit denen Sie viel zu tun haben, die völlig unterschiedliche Lebenswege haben, aber es eint sie, diese positive Einstellung zum Leben. Wobei sich natürlich auch in der Gesellschaft viel geändert hat. Wenn wir schon ungefähr ein Jahrgang sind, unsere Großelterngeneration waren ja auch viel ältere Leute in dem Alter, als es jetzt die Großelterngeneration ist, die mit dem E-Bike mit ihren Enkelkindern die tollsten Ausflüge machen.
Ja, das Altersbild hat sich ja völlig, völlig verändert. Also diese Aufbaugeneration hat ja auch unglaublich viel körperlich gearbeitet und musste.
Und entbehrt und schlechte Ernährung gehabt im Vergleich zu jetzt.
Ja, also dagegen sind wir ja sozusagen in einer Luxusversion älter geworden. Und wir haben auch mehr Ansprüche ans Leben. Und das führt eben auch dazu, dass wir da uns nicht so abwerten, sondern wir wollen was vom Leben noch haben. Und zwar eine Menge. Und im Prinzip kann die Gruppe von den Prominenten, die ich interviewt habe, sich auf eines einigen: Arbeit ist das beste Anti-Aging. Also man muss aktiv bleiben, in welcher Form auch immer.
Die goldenen Jahre, wir schwelgen gerade ein bisschen, was man alles so gemacht hat und noch macht und noch machen kann. Wie war denn die Reaktion der Prominenten, die Sie angesprochen haben, ob Sie sich bei diesem Buch porträtieren lassen würden? Sie haben es ja im Gespräch gemacht. Das sind ja eigentlich Interviews, die Sie geführt haben.
Ja, das sind unterhaltsame Interviews, aber es sind auch tiefen Interviews, die wirklich ans Eingemachte gehen. Und ich habe eine gewisse Vertrauensbasis gehabt, weil ich die Promis eben auch schon durch viele Begegnungen bei der Bunten kannte. Und deshalb haben die sich natürlich da etwas stärker noch geöffnet. Und und das Alter realistisch beschrieben. Und die meisten oder eigentlich alle, die haben Spaß daran, älter zu werden. Das ist keine Strafe, älter zu werden.
Sondern ein Geschenk.
Ist ein Geschenk. Natürlich. Und das verlieren wir manchmal aus den Augen. Also dieses Gejammere, wie alt bin ich und bin ich schon zu alt? Also das haben diese Leute gar nicht. Und die Elke Heidenreich, mit der ich auch ein bisschen befreundet bin, die bringt das,
die lebt es.
Die bringt es knallhart auch auf den Punkt. Die sagt, diese Gewohnheit, dass man Frauen, speziell Frauen, auf keinen Fall nach dem Alter fragen darf.
Oder du siehst für das Alter noch gut aus, steht ja auch drin. Das ist
genau
ungefähr der vernichtendste Satz.
Du siehst für das Alter noch gut aus.
Das muss man zu einem Mann nie sagen.
So, da sagt die Elke knallhart, natürlich kann man mich nach dem Alter fragen. Oder man sollte auch andere Menschen nach dem Alter fragen können, weil das Alter sollte niemanden festlegen. Es gibt halt solche 80-Jährige oder 82, 85-Jährige, die Ältesten in dem Buch sind die Kessler-Zwillinge mit 89 jetzt. Es gibt halt solche und solche. Also das ist der größte Fehler, dass man denkt, alle, die 80 sind alle gleich. Das ist natürlich Unsinn.
Man ist ja auch nicht mit 20, 30, 40, 50, 60, 70 gleich. Das ist eigentlich schon gemein, eine bestimmte Altersgruppe in einen Topf zu schmeißen. Natürlich haben gesundheitliche Voraussetzungen, genetische Voraussetzungen, hat ja alles damit zu tun. Aber zum Beispiel wie die Kessler-Damen, die haben ihr Leben lang gelernt, körperlich fit zu bleiben und Haltung zu bewahren. Die gehen nicht gebückt. Man sieht sie ab und zu in München bei Veranstaltungen. Das ist auch eine unglaubliche Disziplin, wobei das aber auch eine Generation der jetzt 80-Jährigen ist, die sehr diszipliniert gelebt haben. Das hat auch mit Erziehung zu tun und mit Lebenseinstellung.
Ganz klar. Und bei den Kessler-Zwillingen ist es natürlich, die haben Ballett gemacht, die machen jeden Tag noch ihre Übungen, die kriegen sogar noch einen Spagat hin.
Nein.
Also und
unglaublich.
Und die sind vor allem Freigeister im Kopf. Also die haben schon emanzipiert gelebt, als es das Wort noch gar nicht gab. Also die wollten niemals von einem Mann abhängig sein, finanziell.
Das ist auch, was die Finanzberaterin, die Helma Sick, die bei uns ja auch schon zu Gast war, auch schreibt, wo sie Frauen eigentlich coacht zu sagen, sei nie finanziell abhängig. Das hat jetzt nichts mit einem Abhängigkeitsverhältnis zu tun, wo es um Macht oder Unterdrückung geht, sondern es kann ja auch mal was passieren mit dem Partner oder das Geschäft insolvent gehen oder das, was man sich gemeinsam aufgebaut hat. Also diese Unabhängigkeit der Frauen zu propagieren, die das früher nicht vorgelebt bekommen haben, wo es geheißen hat, du heiratest ja eh.
Genau. Und ein Mann ist eben keine Altersvorsorge, wie Helma Sick da sehr, sehr klar in dem Buch erzählt, sondern es kann Trennungen geben. Also ältere Frauen werden durch jüngere ersetzt manchmal und dann steht man da. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, relativ früh auf Unabhängigkeit zu setzen und auf eigenen Beinen stehen zu können. Und dieses Mindset im Kopf, das haben zum Beispiel diese Kessler-Zwillinge eben wirklich durchgezogen.
Und da waren sie Vortänzerinnen sozusagen, nicht Vorreiterinnen.
Genau, also die haben eine eigene Zweierbeziehung dann gehabt als Zwillinge und sind da lebenslang zusammengeblieben. Die waren höchstens mal ein paar Tage irgendwie getrennt und dadurch wurden sie aber auch beruflich erfolgreich. Und sie haben sich aber gegenseitig auch geschützt vor Männern, die ihnen nicht allzu Gutes antun wollten. Und dadurch haben die beiden sich eine Freiheit und einen Wohlstand erarbeitet, der sie bis heute glücklich macht.
Und es ist auch die Einstellung, dass es nicht mehr so ist wie vielleicht vor 10 Jahren. Das erzählt zum Beispiel auch Peter Kraus, dass er halt jetzt nimmer Wasserski fährt, obwohl der wirklich gesundheitlich mehr als fit ist oder nicht mehr mit dem Radl rumfährt, da wo er immer gefahren ist, weil es zu gefährlich ist, weil es keine Radwege gibt. Ich glaube, dass man den Anspruch an sich selber ein bisschen runterschraubt, gehört auch ein bisschen dazu.
Absolut. Also ich beneide Peter Kraus um seinen Hüftschwung. Meiner ist deutlich peinlicher.
Sie sind auch nicht Peter Kraus.
Das ist, also Peter Kraus ist wirklich, ist ein unglaublich fitter Mensch über 80, der nach wie vor tolle Konzerte gibt. Und wenn er das nicht gut machen würde, würde er es auch nicht machen. Finanziell hat er das schon lange nicht mehr nötig. Aber er hat einfach ein Publikum, das sich an ihm erfreut. Und warum soll er sich dann in das stille Kämmerlein zurückziehen? Sondern der hat einfach richtigen Spaß. Und in einem seiner Lieder kommt diese Zeile vor: Ich lass den alten Mann nicht rein.
Das ist also auch eine gute Einstellung.
Das heißt, diese Vorstellung, dass man alt wird und dann zu früh sich nichts mehr zutraut, das ist letztlich der Inhalt von dem Song, und das hat ihn ausgezeichnet. Und der hat nie irgendwelche Schönheitsoperationen oder sowas machen lassen, sondern der Peter ist absolut natürlich geblieben, und deshalb hat er so eine erfrischende Ausstrahlung mit 85.
Ja, das geht ja auch nicht ein Schalter um. Ich glaube, er hat Ihnen erzählt, dass dann 7 Abschiedstourneen hat er schon gemacht. Weil er immer sagt, jetzt höre ich auf, aber geht doch nur weiter. Ist doch schön, vor Publikum zu singen und aufzutreten.
Ja, schauen Sie, Howard Carpendale hat auch schon etliche Abschiedstourneen gemacht. Jetzt kommt angeblich die allerletzte. Und Howard Carpendale ist wirklich auf einer der Höhen seines Erfolgs gerade wieder. Die Leute lieben ihn, und das sind eben nicht nur irgendwelche Opas, sondern das sind ganz großartige Künstler, die wirklich Profis sind, die genau wissen, was können sie noch und was können sie nicht mehr, und die aber auch neugierig sind, und die haben auch sich verändert und haben ihre Musik da auch nochmal aufgefrischt.
Aber jetzt haben Sie gerade auch gesagt, sind nicht irgendwelche Opas. Opas müssen ja nicht alte Opas sein.
Da haben Sie recht.
Wie mein geliebter Opa, der mit dem Schnauzel und mit dem Pfeiferl mit fast 90 Jahren noch zum Schwammerl suchen gegangen ist. Da ist ja Opa auch positiv belegt.
Ich habe mich da unvollständig ausgedrückt. Ich meinte Karikaturen von Opas, wie man sie oft in den Medien, auch im Fernsehen und so sieht. Ich glaube, dass man der älteren Generation viel mehr zutrauen kann. Das ist nicht nur die Generation Lehnstuhl, sondern das ist die Generation Unruhestand. Also, und dieses Reden vom Ruhestand, vom angeblich wohlverdienten Ruhestand und vom Lebensabend, das machen diese Prominenten, mit denen ich gesprochen habe, nicht so gerne.
Haben auch welche Nein gesagt? Sie wollen nicht übers Alter reden?
Eigentlich nicht. Also ich hatte ein Überangebot und musste dann eben aussuchen, dann auch, wen ich in das Buch mit reinnehme, weil wir leben ja, es ist ja ein Megathema, wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Die Lebenserwartung ist ja enorm gestiegen, und es geht halt nur darum, nicht nur zu existieren, sondern gut zu leben und mit Vertrauen und mit Selbstvertrauen zu leben.
Ja, das ist einfach dieses Schubladendenken, das, glaube ich, jetzt allmählich verblasst. Dass wie ein Schalter umgeschalten wird, und das heißt, du bist jetzt alt, wir sind jung und du kommst woanders hin. Wobei es mir jetzt wirklich passiert ist, aber ich war für die Freundlichkeit, über die Freundlichkeit habe ich mich sehr gefreut. Vor kurzem ist wirklich ein junges Mädchen im Zug aufgestanden, damit ich mich hinsetzen kann. War ich erst irritiert, dann habe ich mich aber gefreut. Ich wollte, sagt bei Ihnen ja auch eine der Damen, ich wollte auch gern sitzen.
Ja, also das Ali Schwarzer hat das gesagt. Aber das ist tatsächlich dieser Moment, wo junge Menschen einem einen Platz anbieten und für einen aufstehen. Das ist für manche ein sehr, sehr schwieriger Moment, weil ihnen da klar wird, hoppla, der nimmt mich jetzt wirklich als als älteren Menschen wahr. Und es ist einerseits ein wunderbarer Akt der Höflichkeit, aber...
So habe ich es dann gesehen, aber also ich habe doch drüber nachgedacht.
Es muss eben auch mit dem eigenen Selbstbild ein bisschen übereinstimmen. Und ich halte mich da ein bisschen an Helmut Marquardt, der glaube ich, gesagt hat, dass er...
Der viele Jahre hier den Stammtisch moderiert hat im bayerischen Fernsehen.
Genau. Also das, der hätte da nichts dagegen. Also gegen so eine Art von Aufmerksamkeit.
Nehmen wir es einfach als Höflichkeit hin. Ich meine, für eine 19-Jährige sind wir wirklich uralt. Dann ist es einfach nur gute Erziehung und Freundlichkeit. Und es ist angenehmer, im Zug zu sitzen, als zu stehen,
genau,
kann ich
also
nur sagen.
Und Gregor Gysi, der fällt mir in dem Moment ein, der hat eben gesagt, er war da auch erstmal irritiert. Nun machen Sie sich mal nicht so lächerlich, hat er zu einem jungen Mann gesagt. Gregor Gysi ist der Alterspräsident des Deutschen Bundestags mit 77 Jahren. Aber Gysi hat dann nachgedacht und hat dann zu dem jungen Mann gesagt, dann nehmen Sie doch den Koffer daneben auch. Also und tragen ihn ein bisschen für mich.
Naja, also, dann würde ich als junger Mensch auch denken, dann bin ich halt nicht mehr so nett.
Also.
Nein, ist doch schön, das Miteinander. Altersunabhängig. Was man im Süden oft erlebt, in Italien und in Spanien, ja. Dieses Miteinander, das Alt und Jung unabhängig von der Schublade, wer wohin gehört, gemeinsam an der Strandbar sitzt und was trinkt und lacht und miteinander scherzt oder redet. Und das finde ich einfach schön, das Miteinander, nicht das Abgrenzen.
Es geht einfach um eine gute, positive, gegenseitige Wahrnehmung. Und die ist durch nichts zu ersetzen. Man muss einfach hinschauen und dann gilt dann der schöne alte Satz von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Manfred Otzelberger bei mir zu Gast mit seinem Buch Goldene Jahre. Sie sind Experte für Klatsch, wir machen einen Ratsch und Sie haben 25 Prominente interviewt, die sich über das Altern Gedanken gemacht haben. Nicht alt sein wollen, sondern einfach in den goldenen Jahren sind. Die Golden Ager, so nennt man das ja heutzutage. Man sagt ja nicht mehr alt, wir sind die Silver Surfer und Silver Ager und Golden Ager und Ever Young. Nein, das habe ich jetzt ironisch gemeint. Es ist einfach schön zu hören, auch wie Sie es erzählen, wie man einfach gelassen ins Alter gehen kann und einfach nicht den Schalter umschalten muss und sagen muss, jetzt bin ich 63 oder 65 oder 67 oder 80 und jetzt muss ich alt sein. Man kann es einfach weiterlaufen lassen, solange es gut geht. Und das haben Sie mit Ihren prominenten Interviewpartnern auch so rausbekommen.
Ja, also es gibt keine Altersgrenze. Ich meine, es gibt bei Schauspielern, Schauspielerinnen, die klagen natürlich, dass die Rollen im Alter weniger werden, weil...
Und ganz anders.
Aber die Klugen stellen sich da ein bisschen um. Und ich war kürzlich auf dem 85. Geburtstag von Marie-Louise Marian.
Also die man als Mutter Beimer kennen aus der Endlos-Serie Die Lindenstraße.
Genau, also die hat eine Prominenz, die enorm ist in ganz Deutschland, weil sie eben eine Warmherzigkeit in ihren Rollen hat. Die hat 27 Mütter gespielt und hat also in ihrem reichen Theaterschaffen und hat als kinderlose Frau dann ganz viel für Plan International und für die UNICEF, also tolle Kinderprojekte unterstützt. Und die Marie-Louise ist bester Dinge und macht tolle Lesungen. Und ab und zu ist sie auch mal wieder im Fernsehen zu sehen.
Das ist auch ein bisschen wie die Inge Meisel, die auch die Mutter der Nation war und selbst kinderlos. Und so ist die Marie-Louise Marian, die ja viel vorher auch im Theater gemacht hat und Fernsehrollen gehabt hat, hat auch diesen Stempel der Mutter Beimer bekommen, was natürlich eine Lebenskarriere ist. Aber jetzt habe ich schnell zurückgerechnet, das hat ja in den 80ern angefangen, da war sie gerade mal Anfang 40.
Ja, Ja, aber da kann man ja Kinder haben. Die Kinder sind ja dann mit ihr gewachsen.
In der
Lindenstraße. Also, der eine Sohn in der Lindenstraße, der hat dann irgendwann seine Mutter gefragt, sag mal, wer
ist meine Mama?
Wer ist denn eigentlich meine richtige Mama? Ne? So, also das war ganz lustig. Aber die Marie-Louise, die ist eben jemand, die nach wie vor sehr, sehr gefragt ist. Und die hat also dieses Rentnersein also nie angenommen. Die wird bis zum letzten Tag arbeiten.
Wobei das, glaube ich, auch bei Künstlern ein bisschen anders ist. Da hat man so dieses Show must go on. Sie hat sich auf der Bühne, glaube ich, einen Oberschenkelhals gebrochen und dann nach geraumer Heilungszeit wieder weitergemacht.
Also auf der Bühne war es nicht. Sie war im Theater, hat sich ein Stück angeschaut im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg und ist gestolpert, hat einfach einen falschen Schritt gemacht und prompt fiel sie ganz unglücklich, Oberschenkelhalsbruch, wurde Gott sei Dank gleichen Abend dann operiert und mittlerweile ist ein bisschen auch mit Rollator unterwegs, den will sie dann auch wieder loswerden. Also, aber sie ist auf jeden Fall niemand, die sich dadurch hat unterkriegen lassen. Und sowas, shit happens einfach, passiert einfach im Leben. Und es passiert auch Jüngeren, so, dass sie mal einen Fehltritt haben.
Da nimmt man es hin. Wenn man älter ist, wird man dann abgestempelt und sagt, jetzt geht's dahin. Weil man jünger, man denkt, es wird schon wieder. Es kann aber auch im Alter werden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Dass man vielleicht dann nicht mehr auf Berge kraxelt oder einen Rollator benutzt, aber das ist ja ein Hilfsinstrument. Beeindruckt hat mich auch sehr Ihr Porträt über Brigitte Fassbender, die auf der Bühne gestanden ist und jetzt spektakuläre Ski bei Operninszenierungen führt.
Ja, also das ist eben so ein Musterbeispiel dafür, wie man sich verändert, wie man seine Rolle verändern kann. Also die Brigitte Fassbender hätte noch viel länger auf der Bühne stehen können. Das war nicht so, dass das Publikum sich gewünscht hat, dass die als Sängerin abtritt. Aber sie ihre eigenen Kriterien, die sehr, sehr hoch waren bei ihr, da hat sie in sich hineingehorcht und hat dann einfach entschieden, dass sie wirklich, bevor sie die 60 erreicht, von der Bühne abtritt und dann eben Regie führt, was sie ja ganz, ganz ausgezeichnet macht. Und die Brigitte Fassbender ist wirklich eine glückliche Frau. Und es liegt aber auch daran, dass sie auch nochmal in der Liebe einen ganz neuen, ganz neue Bereicherung in ihrem Leben hat. Dass sie einfach mit einer Frau zusammen ist, die auch aus dem künstlerischen Bereich kommt.
Und sie versteht.
Und sie absolut versteht. Und da kann man sich nur freuen. Und da gab es im Buch auch einige tolle Liebesgeschichten, die einfach zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine, sondern auch nicht nur von seiner Leidenschaft, von seiner Berufung. Diese Leute haben ja nicht nur einen Beruf, sondern die haben eine absolute Berufung, sondern manchmal ist auch das private Glück ganz entscheidend, um wirklich da so ein Funkeln in den Augen zu haben und nochmal ein ganz großes späteres Glück zu erleben.
Das hat Ihnen ja auch die Elke Heidenreich so nett erzählt in ihrem Buch, dass ein schicker älterer Herr sie umarmt hat und gesagt hat, ihr Buch hat mir klargemacht, dass ich als Witwer nicht in meinem Kämmerchen sitzen muss und nur trauern, Trauer gehört aber dazu, dass ich mein Leben nochmal neu angefangen habe oder einfach anders weitergemacht halt, als ich aus meiner Trauer rausgekommen bin. Und manchmal sind es so Weichenstellungen im Leben, dass einen jemand inspiriert und sagt, mach mal doch weiter, schön ist, wenn es die Liebe ist. Wie alt ist die Brigitte Fassbender? Ist die jetzt auch schon in der goldenen Ära, schon über 80?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und also die Brigitte Fassbender ist, lassen Sie mich, Jahrgang 1939. Das heißt, sie ist jetzt 86.
Respekt. Es ist nämlich Bühnenarbeit, ist nämlich viel Arbeit und sie macht hochumjubelte Operninszenierungen, schreibt aber auch oder erzählt Ihnen in dem Buch, Sie schreiben es ja, was man oft nicht bedenkt bei Künstlern, dass sich ab Mitte, Ende 50 die Stimme einer Sängerin sehr verändert und dass es für Sie der Grund war, von der Bühne auf die andere Seite in die Regie zu wechseln.
Genau, das ist eben diese Vernunftentscheidung. Und ich glaube, das Publikum hat es bedauert, weil sie einfach wirklich eine großartige Figur auf der Bühne war. Aber sie hat dann diese Flexibilität bewiesen. Und das ist genauso wertvoll, Regie zu führen. Und im Gegenteil,
Und das über 30 Jahre,
wenn ich richtig mitrechne. Genau. Und sie hat mir den wunderschönen Satz gesagt: Bei mir ist nicht das halbe Leben Arbeit, es ist das Ganze. Aber das Staunen darf nie aufhören. Also das heißt, und das ist ja für mich auch so der rote Faden in dem Buch auch, Neugier.
Mhm. Auf das,
Neugier
was
ist das einzige Kriterium für Jugend, für eine lange Jugend, auch in älteren Jahren. Also wer nicht mehr neugierig ist, der ist eben wirklich, wirklich alt. Wer glaubt, er hat schon alles erlebt, dann wird es schwierig. Also man muss irgendwie Freude dran haben an neuen Begegnungen. Und man kann auch in älteren Jahren neue Menschen kennenlernen.
Wenn man es zulassen kann.
Ja, und wenn man auch auf andere zugeht. Man sollte natürlich nicht nur warten darauf, dass andere auf einen zugehen, sondern man kann das mit einer gewissen Lust und einem Charme gerne auch wirklich selber hinkriegen. Und da, glaube ich, können wir von den südlichen Ländern ein bisschen was lernen, da in Italien, Spanien, da ist...
Dieser spielerische Umgang miteinander über Generationen hinweg.
Ja, und die Leute machen sich auch mehr Komplimente im Alltag. Also man schaut einfach hin, man freut sich auch an vertrauten Begegnungen. Und ich finde, wir sollten uns mehr Komplimente schenken. Und dann blühen wir auch viel besser auf.
Nach welchen Kriterien haben Sie dann Ihre Interviewpartner für dieses Buch ausgesucht, Herr Otzelberger? Sie haben ja Politiker, Sie haben Künstler. Sie haben alles Mögliche. Ich blätter gerade rum. Prominent Rainer Kallmuth zum Beispiel, Fußballer, Mediziner Bruno Reichert, Günter Wallraff und Theo Weigel, Ihren Lieblingspolitiker.
Also ich hatte zwei Kriterien. Erstens Prominenz und zweitens Vielfalt. Also da sind natürlich jetzt einige Schauspielerinnen auch dabei, aber ich wollte auch Leute aus der Politik haben. Also Gregor Gysi und vor allem auch Theo Weigel. Also Theo Weigel ist großartig. Ich habe ihn gerade jetzt beim Festakt 80 Jahre CSU wieder getroffen. Und Theo Weigel ist ein absolutes Vorbild.
Schon hier gesessen, wo Sie jetzt sitzen.
Ja,
beim
sehr
Kollegen
schön.
Johannes Hitzelberger.
Also Theo Weigel ist ein absolutes Vorbild, wie man wach gut altern kann. Und der hat nach der Wahlniederlage von Helmut Kohl 1998, war er noch 4 Jahre im Bundestag, und dann ist er ganz selbstbestimmt aus der Politik ausgeschieden, hat aber dann gleichzeitig gesagt, ich arbeite weiter als Anwalt. Und mittlerweile arbeitet er auch mit seinem Sohn zusammen, der auch Anwalt geworden ist. Und Theo Weigel macht das sehr erfolgreich. Der hat gesagt, ich zahle mehr Steuern heute, als ich Pension bekomme. Und seine Pension, die ist mit Sicherheit ganz, ganz ordentlich, weil ich mit 86 noch arbeiten kann und will. Also, das heißt, die Arbeit hält ihn eben auch jung. Also er liebt das. Und er hat einfach da eine sehr, sehr gute, wie sagt man das heute, Work-Life-Balance. Wobei dieser Begriff irreführend ist, weil für alle meiner Interviewpartner ist einfach Arbeit Leben, das Leben. Ist Arbeit etwas Sinnstiftendes und etwas unglaublich Wesentliches. Und Friedrich Merz hat kürzlich gesagt auch, dass er dagegen ist, Arbeit nur als lästigen Zeitraum zwischen den verschiedenen Freizeitzeiten zu sehen.
Also nein. Die Life-Life-Balance.
Genau. Also nein, wenn man ehrlich ist, die ganz viele, ich vermute mal, ein Drittel aller Menschen arbeitet wahnsinnig gerne, sehr gerne fühlen sich am richtigen Platz. Ein Drittel so lala, die finden es auch einigermaßen okay, aber hätten auch kein Problem damit ohne. Und ein Drittel ist am falschen Platz und ist sehr, sehr froh, wenn sie mit der Arbeit aufhören können. Und dieses Buch ist ja quasi ein Appell, gegen dieses Denken, möglichst früh in Rente zu gehen. Her mit der Rente mit 63. Und wir Menschen haben einfach ein Hirn und ein Herz und das kann noch viel, viel länger wunderbare Beiträge für die ganze Welt liefern.
Wir machen eine Musikpause, weil dann gleich die Nachrichten kommen, die 11 Uhr Nachrichten. Und dann blättern wir und lesen weiter über die goldenen Jahre, unterhalten uns nochmal ausführlicher über die einzelnen Interviews. Hat mich auch bei Theo Weigel so beeindruckt, dass ihm, wenn ihm was nicht einfällt, was mir immer häufiger passiert, dass der so lange nachschaut, bis er es gefunden hat und dieses Erfolgserlebnis hat. Wie hat die vor 70 Jahren geheißen oder wo war dieses Zitat drin? Diese Disziplin muss man auch haben. Nicht zu sagen, ist ja wurscht, dann weiß ich es halt nimmer, sondern das Hirn immer so zu trainieren, zu sagen, ich finde einen Weg, das rauszufinden, was mir gerade nicht eingefallen ist. Das hat mich sehr beeindruckt.
Der Theo ist einfach nicht wurstig, sondern der will das wirklich wissen. Und seine Kinder und seine Frau fragen sich auch manchmal, was soll denn das? Ist doch nicht wichtig. Nein, für ihn ist es wichtig. Und für ihn ist es das beste Gehirntraining.
Und das ist auch ein Erfolgserlebnis, wenn einem wieder was einfällt. Kennen wir ja beide auch. Nach den 11er Nachrichten rate ich weiter mit Manfred Otzelberger über sein Buch Goldene Jahre, passt ja zum goldenen Oktober.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Mein Gast heute ist Manfred Otzelberger, der sein Buch herausgebracht hat über die goldenen Jahre. Und 25 Prominente erzählen in dem Buch über die neue Lust am Altern. So wie Elke Heidenreich geschrieben hat, das Alter schimmert golden bei mir, weil ich es auch feiere. Über diese Einstellung unterhalten wir uns und reden über die einzelnen Porträts, die Manfred Otzelberger zusammengefasst hat. Er hat Interviews mit vielen berühmten Persönlichkeiten geführt. Und der rote Faden ist bei fast allen zu sagen, wer rastet, der rostet. Einfach weitermachen, weiterleben, das Leben feiern. Immer im Hinblick darauf, dass es die Gesundheit zulässt. Klatschreporter darf man nicht sagen, Autor bei der Bunten und Autor über verschiedene...
Man darf alles sagen.
Man darf alles sagen.
So, also, aber
ab 60 darf man alles sagen.
Also Klatsch ist ja nichts Schlechtes.
Nein.
Ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, aber ich glaube, wir bei der Bunten, wir liefern einen gut recherchierten Boulevard. Also das ist ein Unterschied. Also wir geben nicht einfach nur irgendwelche Gerüchte wieder, sondern versuchen allen Geschichten wirklich auf den Grund zu gehen. Und wir haben ja herausragende Beziehungen und Kontakte zu den Prominenten. Da ist einfach eine Vertrauensbasis da. Und da kann man sich eigentlich schon darauf verlassen, dass das wirklich Informationen sind, die der Wahrheit entsprechen.
Und Klatsch muss ja auch nichts Negatives sein. Man kann ein bisschen sagen, hast schon gehört.
Ja, es ist ein wirkliches Grundbedürfnis, dass man über andere redet, nicht nur über sich selbst. Und gerade das Leben von Prominenten, dieser, der Aufstieg und der Abstieg, also die Tatsache, dass eben auch Prominente Schicksalsschläge in ihrem Leben haben, das interessiert Menschen und ich glaube, dass sie da vielleicht einen kleinen Vergleich auch mit ihrem eigenen Leben dann machen und ihr eigenes Dasein gar nicht so schlecht finden.
Das ist eine gute Einstellung zu Klatschmagazinen, wenn es nicht mit Häme ist, sondern wenn es einfach so Geschichten sind von Menschen, menschliche Geschichten von Prominenten, die man
also
vom Theater, vom Fernsehen oder einfach als Personen des öffentlichen Lebens kennt.
Also Häme, das findet man im Internet, auf Social Media, in einer ganz schlimmen Form. Mhm. Und das machen wir natürlich überhaupt nicht. Also bei uns ist einfach Respekt angesagt. Erstmal Respekt vor Lebensleistungen und dann wollen wir trotzdem auch dahin gehen, wo manchmal Schmerzpunkte sind und darüber sollte man eben auch reden können. Denn wenn man über schwierige Lebenssituationen redet, ist es oft viel, viel leichter. Und gerade in dem Buch jetzt gibt es auch Trennungen. Also das ist ja nicht so, dass diese Prominenten da ein total geradliniges Leben geführt haben, sondern sie standen immer vor Weggabelungen und da mussten sie sich dann entscheiden, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, wie sortiere ich mich wieder neu und wie gehe ich auch mit Tod um von Angehörigen, von Freunden und das sind ganz wichtige Situationen, wo sich dann zeigt,
wie geht's also eben weiter?
Die Resilienz, also das ist ja das psychologische Modewort für die Stehaufkraft, dass man wirklich wieder Vertrauen findet, sich in neue Situationen dann hineinzubegeben.
Und diese Resilienz hatte auch die Generation unserer Eltern und unserer Großeltern, die ganz anderes erlebt haben als unsere Generation und viel widerstandsfähiger und tapferer sein mussten, als man heutzutage erwartet. Es wird schon viel gejammert.
Das ist richtig, nur die haben überhaupt nicht darüber geredet, oft über die Abgründe ihres Lebens. Die haben einfach sich durch Arbeit eigentlich therapiert und damals gab es noch nicht so viele Psychologen und Psychotherapeuten und Therapien. Und also ich habe im Buch auch Eva Umlauf, das ist die älteste
Holocaust-Überlebende, Auschwitz-Überlebende.
Entschuldigung, die jüngste Auschwitz-Überlebende, die war mit 2 Jahren, wurde sie mit ihrer Mutter dahin verschleppt und hat nur durch ganz, ganz viel Glück überlebt. Und heute ist sie mit 82 Jahren, die zur Vorsitzenden gewählt worden, der internationalen Auschwitz, des Auschwitz-Komitees und strahlt eine Tatkraft aus. Sie arbeitet immer noch als Psychotherapeutin war lange Kinderärztin mit 82 Jahren. Und das ist eben meine Botschaft auch. Man kann auch, wenn man über 80 ist, nochmal irgendwie auch neu anfangen. Also Margot Friedländer, die jetzt gerade mit 103 Jahren gestorben ist, also die große Jüdin, die in Amerika lange dann gelebt hat und dann nach Berlin zurückgekommen ist, wo sie sich vor den Nazis verstecken musste, die kam mit 88 Jahren zurück und wurde dann erst so richtig bekannt und berühmt. Und die hat einfach diesen wunderbaren Satz gesagt, seid Menschen. Seid Menschen. Also behandelt euch menschlich und zwar mit einem wohlwollenden, neugierigen Blick und seid einfach freundlich zueinander und versucht nicht euch ständig abzugrenzen, weil die Menschen, so unterschiedlich sie sind, sie haben unglaublich viel miteinander gemeinsam und man sollte sich einfach da die Hand reichen.
Und das hat Margot Friedländer auch als große Versöhnerin im hohen Alter noch wirklich bis zum vorletzten Tag ihres Lebens gelebt und vorgelebt. Und da müssen wir wirklich alle sie verehren und ihrer gedenken. Ellen Umlauf ist auch im BR porträtiert, kann man auch bei uns in der Mediathek
Eva
sehen.
Eva Umlauf, ich glaube, in den Lebenslinien war sie auch.
In den Lebenslinien,
ne?
Glaube ich, war sie. Und auch ja. Bei dem Projekt Die Rückkehr der Namen, wo beeindruckende Porträts immer noch in der BR-Mediathek zu sehen sind. Wie hat Ellen Umlauf mit Ihnen über das Älterwerden und das Alter geredet, ohne verbittert zu sein bei all dem, was sie Schreckliches in ihrem Leben schon erlebt hat?
Also Eva Umlauf heißt nicht Ellen, sondern Eva. Mhm.
Ellen gesagt, Eva sie, Umlauf, ganz wichtig. Nochmal
sie
betonen,
einfach,
Eva Umlauf.
Ja, sie kam dann.
Kesslers Cover auf Ellen.
Genau.
Steht drüber.
Genau. Kann man kurz verwechseln. Also, Frau Umlauf, die hat einfach drei wunderbare Kinder in die Welt gesetzt. Und das war auch sozusagen ein Signal des Weiterlebens. Also ihre Mutter hat, bevor sie da verschleppt worden ist mit ihr, hat im Garten Schmuckstücke vergraben. Und diese Schmuckstücke, die bekommen jetzt die Enkelinnen, also von Eva Umlauf. Mhm. Und das ist doch auch
ein Vermächtnis.
Das ist ein totales Vermächtnis. Und dieser Sieg über diesen Vernichtungswahn der Nazis, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz starke Lebensenergie. Und dann muss man natürlich auch immer was zu tun haben. Und die Tatsache, dass sie hat mir den schönen Satz gesagt, ich habe einen Beruf, bei dem man im Alter immer besser wird. Also als Psychotherapeutin, mhm. Weil sie einfach diese unglaubliche Erfahrung hat. Sie kann mit Kindern umgehen. Sie hat Menschen in schwierigsten Lebenssituationen schon geholfen. Sie hat sogar auch Kinder von Nazitätern
therapiert.
Und ja, also wenn man so viel Gutes bewirken kann, dann sollte man das tun und sich nicht durch künstliche Altersgrenzen aufhalten lassen. Eva Umlauf ist ja keine Beamtin, die dann automatisch ausscheidet, sondern sie ist in einem freien Beruf und das ist natürlich auch ein Vorzug.
Eva Umlauf, die Sie auch porträtiert haben in Ihrem Buch, waren Sie von manchen Ihrer prominenten Interviewpartner überrascht? Sie sind ja da einfach herangegangen und haben gesagt, ich interviewe jetzt 25 Prominente, sie hätten mehr haben können. Haben Sie sich sehr überraschen lassen oder haben Sie mit vielem auch gerechnet, was Sie als Antworten bekommen haben?
Ich versuche immer möglichst unvoreingenommen auf Menschen zuzugehen und ich liebe es, wenn sie mich zum Erstaunen bringen. Und das ist eigentlich fast immer der Fall, wenn man ein bisschen tiefer gräbt. Und diese Leute haben auch über das Alter noch nicht so lange Interviews gegeben, wo man wirklich gezwungen wird, darüber nachzudenken. Und was ist gut und was ist Lust und was ist Last? Mhm. Und also da war ganz viel eigene Erkenntnis auch dabei. Aber das Wichtigste ist, das Leben ist kostbar und köstlich. Also kann es jedenfalls auch in jedem Lebensalter sein. Also die meisten haben gesagt, ich habe sie dann gefragt, in welcher Jahreszeit ihres Lebens sind sie denn? Also die meisten haben dann gesagt,
Im Herbst,
weil der Herbst so schöne goldene Farben hat, so eine Farbenpracht. Aber manche haben auch gesagt, im Spätsommer.
Also, das sind ja fließende Grenzen,
ja,
nicht
genau.
Nur bei den Jahreszeiten.
Genau.
Die goldenen Jahre, es klingt einfach schön, die goldenen Jahre zu sagen und nicht das Alter. Man weiß ja nicht, was alles noch kommt. Und das ist eigentlich viel besser, als diesen Schalter umzuschalten und zu sagen, ich glaube, jetzt bin ich alt. Ich meine, Zipperlein haben wir alle mittlerweile schon, hatten wir aber auch jünger.
Absolut. Also es ist ja nicht so, dass man als junger Mensch extrem nur gesund durchs Leben geht. Da hat man ja auch schon mal einige Unfälle etc. und oder auch Krankheiten. Also das Leben, das ist nicht Blech, es ist eher
Edelmetall.
Edelmetall. Es schimmert eher golden.
Mit
also wenn man, wie gesagt, die richtige Einstellung hat und das Schöne sehen kann. Und
den Schmarrn nicht so wichtig nehmen kann. Viel Schmarrn gehört ja auch zum Leben.
Ja, also Gregor Gysi hat mir auch gesagt, alt ist man dann, wenn man ständig nur von Krankheiten erzählt. Und wir sollten uns, finde ich, eher um
Gesundheiten
kümmern und von denen erzählen. Und da glaube ich, gibt es bei jedem Menschen ganz viel Reservoir. Also da ist viel Inhalt in jedem.
Man weiß es ja auch nicht, wann bestimmte Dinge letztes Mal sind. Ich habe letztes Mal einem kleinen Kind zugeschaut, das einen Purzelbaum geschlagen hat, und habe gedacht, wann habe ich meinen letzten Purzelbaum geschlagen? Ich werde natürlich nie wieder einen zusammenkriegen, oder wenn, dann lande ich gleich in der Orthopädie. Aber irgendwann sind Dinge vorbei, die so selbstverständlich waren. Und dann kommen dafür andere Dinge. So muss man es, glaube ich, sehen, die fließenden Übergänge.
Ja.
Wussten Sie, Jung, dass Sie, nennen wir es mal Gesellschaftskolumnist, klingt doch viel schöner als Klatschreporter, Gesellschaftskolumnist werden wollen? Oder Sie waren am Anfang, glaube ich, eher auf der journalistischen Ebene in der Regionalzeitungen?
Ja, genau. Also nein, ich bin ein Mensch, der nur ein Problem hat. Ich interessiere mich für zu viel. Also, und mich hat die Welt der Prominenten interessiert, aber in allen Bereichen. Also Politik, ich mache ja sehr, sehr viele Politikinterviews, Politik, Show, Sport, Kultur und die ganze Fülle. Und das ist eben das Schöne, dass der Journalismus eben auch einer der interessantesten Berufe ist. Und den kann man, denke ich, noch ziemlich lang machen. Und also ich möchte mich da an den Rat von Helmut Markwort, dem vielleicht wichtigsten Journalisten in ganz Bayern über viele Jahrzehnte hinweg halten. Der hat gesagt, der ist jetzt 88 und hat gesagt, er möchte gerne bis 100 arbeiten und dann halbtags. So, also, und er hat ja
eine gute Einstellung.
Er hat ja bis heute noch eine großartige Kolumne im Fokus, und ist, ich kenne kaum einen neugierigeren Menschen als ihn.
Und man darf, glaube ich, nicht so intolerant werden und sagen, so wie es meine Generation gemacht hat, war es richtig. Man muss dann auch schon offen sein und Zugeständnisse machen und sagen, jetzt ist es halt anders und jetzt macht man es so. Es ist ja auch interessant, was in den letzten 40, 50 Jahren alles passiert ist. Ich habe mich erst mit Kollegen darüber unterhalten, wo wir alle gesagt haben, diese Computer, mei, das ist halt was für, jetzt sagt man Nerds, für ein paar Computernarrische. Sie und ich, wir haben ja noch mit Schreibmaschinen angefangen, ich hier beim BR mit Tonbändern. Unvorstellbar, wie jetzt digital zu senden, digital zu schneiden, digital zu arbeiten. Also die ersten Bildschirme waren noch schwarz mit grünen Buchstaben und da haben nach 10 Minuten die Augen geflimmert. Ist auch interessant, die Veränderungen mitzubekommen. Handys.
Absolut. Und das macht ja die ganze Lebensgeschichte aus. Und wir sollten bloß Abstand nehmen von dieser Verherrlichung dessen, was früher war. Also früher war nicht alles besser.
Irgendjemand
also
bei Inhalt
war alles anders.
Mit früher darf man nicht anfangen.
Das
wer
ist
war
es?
Sie haben es unterstrichen.
Das war Elke Heidenreich. Das ist vielleicht ein ganz schöner Tipp von ihr. Ihr bester Vorsatz, habe ich sie gefragt, was ist das eigentlich? Dann hat sie gesagt, nie einen Satz mit früher anfangen. Also früher war nicht alles besser, nur anders.
Ich mich an der Nase packen.
So, also und das ist eben die Kunst. Nach vorne leben, nicht nach hinten. Also der Philosoph Søren Kierkegaard hat zwar gesagt, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, aber man muss es nach überleben kann man es nur vorwärts. So, ich glaube, man braucht einfach da eine gute Mischung. Und diese 80-Jährigen, die ich da habe, die sind ja auch sehr, sehr stolz auf die Vergangenheit, auf ihre Lebensleistung. Die müssen sich eigentlich nichts mehr beweisen.
Das dann so. Auch, passt ja zum Herbst auch eine Ernte von allem, was man in seinem Leben gemacht hat.
Ja.
Zwei sehr unterschiedliche Musiker haben sie auch porträtiert.
Interviewt ist einfacher.
Hat aber nichts mehr mit Altwerden zu tun, mit viel Reden wahrscheinlich. Peter Orloff und Justus Franz. Peter Orloff, der als Schlagersänger sehr bekannt war, und Justus Franz, ein bekannter Dirigent und Musikspezialist, die haben völlig unterschiedliche Altersetappen eingelegt.
Genau. Also Peter Orloff habe ich auch deshalb genommen.
Porträtiert, jetzt ist wieder da.
Weil er nach wie vor in dem Kosakenchor da auftritt auf der Bühne, aber auch als Schlagersänger. Aber er produziert, vor allem, und er hat ja ganz viele Superhits auch geschrieben, getextet. Und das Tolle an ihm ist, ich glaube, es ist der fitteste über 80-Jährige, den ich kenne. Also er hat da mehrfach das goldene Sportabzeichen. Er ist mit Hanteln ist er ins Dschungelcamp gegangen. Da darf man immer einen Gegenstand mitnehmen, und er hat die Hantel gewählt. Also, und der zeigt einfach, dass man mit über 80 Jahren auch noch sehr gut an seiner Fitness, an seinem Gleichgewichtssinn, an der Balance, an der Stabilität arbeiten kann. Aber was die größte Freude für ihn ist: Er hat seine Jugendfreundin wieder getroffen und hat sich prompt wieder in sie verliebt. Also, und die beiden sind jetzt wieder ein Paar.
Wie nett, die Liebe, die hält einen doch jung.
Die Liebe ist ein Lebenselixier, und das ist wirklich ganz toll.
Eine Himmelsmacht, wie wir Operettenexperten wissen.
Richtig, richtig. Und die und bei Justus Franz ist es eben toll, dass der nach wie vor dirigiert und wirklich diese Philharmonie der Nationen, wo also Menschen aus verfeindeten Ländern als Musiker da nebeneinander sitzen, das ist ein großartiger Grundgedanke, den er da weiterhin lebt. Und der hatte ja schwere gesundheitliche Probleme, eine lebensbedrohliche Blutvergiftung. Also der war wirklich der ist dem Tod von der Schippe gesprungen, aber der hat diesen Trieb in sich, er muss auf die Bühne gehen, und genau das hat ihn auch wieder therapiert, und weil das erfordert ja auch sehr, sehr viel Selbstdisziplin, und das ist auch eine hohe Motivation. Und heute schwingt er wieder den Taktstock wie eh und je. Und bei Dirigenten weiß man ja, die werden tatsächlich mit dem Alter auch immer besser. Und da gibt's auch 97-jährige Dirigenten.
Ja, Blomstedt.
Herr Blomstedt, das ist auch fantastisch. Und dagegen den Blomstedt ist ja der Justus Franz ein Frischling,
Hupfer.
Ein junger Hupfer, genau.
Auch Sportler sind diszipliniert. Marika Kilius haben sie auch porträtiert. Und Rainer Kallmund, der sich verdünnisiert hat, buchstäblich.
Ja, Rainer Kallmund hat nochmal einen radikalen Wechsel in seinem Leben vollzogen. Er hat sich den Magen verkleinern lassen. Und er hat sich dadurch halbiert, von 180 Kilo auf über 90 Kilo. Und warum hat er das gemacht? Weil er einfach noch viel mehr Lebenszeit wirklich haben wollte mit seiner wunderbaren Frau und der Adoptivtochter aus Thailand, die jetzt 15 Jahre ist, glaube ich. Und das heißt, man kann also auch in sehr, sehr späten Jahren nochmal sich umorientieren und dann nochmal eine ganz neue Lebensenergie spüren. Gleichzeitig hat er aber auch aufgehört in der Kochshow bei Grill den Hänsler nach über 200 Sendungen, und er hat es einfach etwas reduziert. Er dosiert jetzt seine Auftritte etwas mehr. Und also das heißt, er wird nicht totaler Rentner, sondern er hat jetzt einfach noch mal etwas mehr Familienzeit. Und das ist natürlich sehr selbstbestimmt und schön für ihn.
Auch ein neuer Lebensabschnitt. Marika Kilius war in den 60er Jahren ja der Inbegriff mit Hans-Jürgen Bäumler des Eislaufwunders in Deutschland. Alle haben sie verehrt. Gibt noch toll Schwarz-Weiß-Filme zu sehen, wie die beiden übers Eis flitzen. Heute noch genauso schön wie damals. Auch sie ist jetzt offensichtlich über 80, sonst hätten sie sie nicht porträtiert. Und hat auch noch sehr viel Lebensenergie. Auch Hans-Jürgen Bäumler war aber auch schon hier im Studio gesessen und Marika Kilius auch schon.
Also ich finde
beide bewundernswert fit.
Ja, Marika Kilius, die war in den 50er Jahren schon Sportlerin des Jahres, in den 50er Jahren. Also, und die ist für mich die schönste Frau über 80. Man merkt einfach, dass sie mit ganz einfachen Mitteln wirklich ihre Sportlichkeit bewahrt hat. Also die macht keine Schönheitsoperationen oder so ein Unsinn, sondern ist einfach jemand, der gelernt hat, seine eigenen Ressourcen zu nutzen. Und jetzt hat sie eine Hüftoperation, das hat sie machen lassen jetzt, weil sie viele Jahre da schon Schmerzen hatte.
Ja, als Leistungssportlerin.
Aber im Gesicht würde sie da nie was machen lassen. Aber sie hat eine strahlende Ausstrahlung, also weil sie einfach mit ihrem Leben sehr, sehr zufrieden ist. Und sie braucht auch keinen Mann an ihrer Seite. Die hat Kinder, sie hat Enkelkinder und ist einfach eine sehr, sehr selbstständige Persönlichkeit. Und das macht einen auch froh, wenn man sein Leben auch so gut meistern kann.
Aber haben Sie bei Ihrer Auswahl, die Sie getroffen haben, auch prominent erlebt, die traurig oder verbittert sind? Das ist ja menschlich. Die muss man jetzt die Namen nicht nennen. Sie sind ja herangegangen bei Ihrer Recherche und haben Einzelne, die Sie kennen, einzelne Prominente gefragt, würdest du bei dem Projekt mitmachen?
Ja. Nein, natürlich gibt es da trübe Tage und trübe Zeiten. Das war jetzt kein Tabu. Also,
ist ja
das
wichtig,
das
dass
war
nicht
jetzt
alles
nicht
nur eitel Sonnenschein ist, sondern...
das war jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das Interessante ist ja, wie man Krisen bewältigt und dass man dadurch auch neue Lebenskraft, neue Lebenslust schöpft. Aber ich wollte eigentlich auch Wolfgang Grupp, den Trigema-Chef, dabei haben und habe mit ihm auch ein langes Interview geführt. Und wir haben den dann rausgenommen aus dem Buch, weil er sich ein paar Tage später hatte einen Suizidversuch wegen einer Altersdepression. Er hat das vorher überhaupt nicht ausgestrahlt. Und sowas gibt es eben auch. Aber dadurch, dass er dann offen darüber geredet hat in einem Brief, ist er auch wieder, finde ich, jemand geworden, der auch die Kontrolle über sein Leben wieder zurückgewonnen hat und auf ein ganz wichtiges Thema eben aufmerksam gemacht hat. Weil man kann sich, wenn man wirklich Probleme hat im Alter oder depressive Zustände, da kann man sich wirklich Hilfe holen. Also es gibt professionelle Möglichkeiten, indem man wirklich sich Ärzten und Psychotherapeuten da anvertraut. Und es gibt immer einen Ausweg.
Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das auch erfährt. Dann fühlt man sich, wenn man traurig ist, nicht so alleingelassen. Sie haben auch Günter Wallraff porträtiert. Der ist auch schon über 80.
Ja, weil der für mich auch immer ein Vorbild war als Enthüllungsjournalist, als Mensch, der Missstände aufgedeckt hat, der wirklich überall hingegangen ist, tapfer und furchtlos und der wirklich eine Legende geworden ist. Das ist ja das erfolgreichste Sachbuch, das er da geschrieben hat, ganz unten, wo er sich als türkischer Gastarbeiter da verkleidet hat. Also, und der ist nach wie vor voll aktiv. Er hat bei RTL eine große Sendung und macht mit jungen Journalisten nach wie vor große Enthüllungsgeschichten. Und Er hat aber eine Methode, warum er auf keinen Fall alt wird. Er spielt Tischtennis. Also und zwar extrem lang, stundenlang. Jeder, der zu ihm kommt, muss mit ihm ein paar Sätze Tischtennis spielen.
Wie viele Sätze haben Sie denn verloren? Sie haben also, ja alle Ihre Protagonisten besucht in Ihrem heutigen Umfeld.
Ja, genau. Also ich hab knapp verloren. Aber ich habe
nicht aus dem Schneider kommen.
Die Revanche mit ihm ist auf jeden Fall verabredet, weil dass ein 66-Jähriger gegen einen 82-Jährigen verliert. Das kratzt ein bisschen an meinem Ehrgeiz. Aber das kann natürlich passieren. Ich bin jetzt gerade beim München-Marathon den 10-Kilometer-Lauf gelaufen und am Ende wurde ich dann noch von einem 85-Jährigen überholt. Und da musste ich wirklich schmunzeln.
Also, ein Ansporn. Und üben Sie jetzt ein bisschen, trainieren Sie ein bisschen Tischtennis?
Ja, genau. Also ohne Training kann ich den Wallraff nicht besiegen. Aber diese Sportart Tischtennis ist eben, die wird ja auch Parkinson-Kranken empfohlen, ist eben wirklich eine Sportart, die Reflexe
trainiert.
Und die ganze Balance wunderbar trainiert. Und das kann man bis ins hohe Alter machen.
Und sich nach dem Ball bücken.
Ja,
das kommt ja auch noch
und
dazu.
Sich nach Bällen bücken. Und also ich finde es jedenfalls ein sehr schönes Ritual von Günter Wallraff, dass er das Leben so sportlich sieht und jeden Gast zu einer sportlichen Herausforderung bittet.
Das ist eine tolle Idee, Tischtennis zu spielen. Haben Sie dann Sie haben ja alle Ihre Prominenten auch besucht in Ihrer Umgebung. Also Sie waren sicher auch bei Peter Kraus und sind nicht mit ihm Wasserski gefahren. Sie haben mit Günter Wallraff Tischtennis gespielt. Wozu haben Sie dann die anderen herausgefordert? Die Kessler-Zwillinge haben nicht mit Ihnen getanzt.
Nein, so weit ist es nicht gekommen. Mit denen saß ich am Sofa und aber ich habe es bewundert, dass sie die sind ja auch ganz schnell unterwegs und kaufen sich auch mal mit 88 Jahren noch ein Auto, ne?
Also wunderbar. Herzprofessor Bruno Reichert, der ist ja berühmt geworden dafür, dass er nach Banar dann die ersten Herztransplantationen gemacht hat. Er hat auch bei Banar in Südafrika gelernt. Was hat er Ihnen als Mediziner über die goldenen Jahre, über das goldene Altern erzählen können?
Einfach Jugend forscht und das Alter erst recht. Also, der hat ja einen ganz großen Ehrgeiz. Er will, wir haben ja Probleme mit Organen, wir haben nicht genug Organe für Transplantationen in Deutschland aufgrund dieser Gesetzgebung, also wo jeder aktiv zustimmen muss. Und der Bruno Reichert will Schweineherzen transplantieren. Und das ist seine letzte große Challenge, die er vorhat. Er will dadurch diese vielen Probleme, die es da gibt, weil da eignet sich nur ganz bestimmte Art von Schweinen und es gibt da halt nach wie vor Abstoßungsreaktionen, aber er ist voll dabei und das hat er vor sich und das hat ihn so richtig motiviert, auch weiterzumachen mit seinem Sohn und er ist da wirklich weltweit, glaube ich, ziemlich führend. Und das wäre natürlich fantastisch. Das wäre ein Riesenschritt. Und
Professor Reichert war der einzige Mediziner, den Sie interviewt haben. Was hat er für eine Einstellung, jetzt abgesehen von seinem Beruf, dass er Herzen transplantiert, über gesundes Leben oder gesund alt ins Alter gekommen?
Ja.
Auch Tischtennis spielen?
Sportlich bleiben. Also der hat andere Sportarten, die eher mit dem Wasser zu tun haben. Der Mann wohnt am Starnberger See.
Und schwimmt.
Also, ja, genau, zum Beispiel. Und es geht einfach darum, agil zu bleiben, beweglich zu bleiben. Und geistig beweglich, das ist super wichtig, dass man seinen Kopf fordert, aber eben auch körperlich. Und da gibt's ganz unterschiedliche Methoden. Also man kann Fahrrad fahren, man kann schwimmen, man kann laufen, man kann spazieren. Also
alles nur nicht sitzen.
Ja, sitzen ist ja eine der tödlichsten Tätigkeiten, die man auf Dauer sich erlauben kann. Also sitzen heißt es, ist das neue Rauchen. Und man muss einfach aufstehen. Man muss vom Sofa aufstehen und rausgehen.
Simone Redl, auch eins ihrer Porträts, eins ihrer Gespräche. Und Simone Redl ist eine beeindruckende Schauspielerin, auch Künstlerin. Und dann war sie lange Jahre und hat das auch ganz bezaubernd gemacht. In Anführungszeichen nur die Ehefrau von Johannes Heesters. Und die beiden haben eine so großartige Ehe geführt. Und sie hat ihren Jopi dann mit 108 Jahren, glaube ich, noch begleitet, wenn er noch auftreten wollte.
Ja, Simone Redl, die wollte ich deshalb auch in dem Buch dabei haben, weil sie zweifache Expertin ist. Sie hat Bücher über das gute Altern auch geschrieben, die eine ähnliche Botschaft haben, dass das Alter nicht das Ende ist des guten Lebens, sondern auch der Aufbruch in eine neue Phase. Und sie hat eben aus eigener Erfahrung mit einem sehr alten Mann zusammengelebt, ihrer großen Liebe.
Jopi
Johannes Heesters. Also, und das war eine ganz tolle Beziehung, wo sie, glaube ich, keinen Tag missen möchte, auch nicht die letzten Tage. Und Simone hat mir gesagt, mein Mann Jopi wurde mit den Jahren immer schöner.
Hat sie auch einen schönen Bildband herausgegeben, ja, über die Schönheit des Alters.
Genau, als ich ihn heiratete, war er 88. Also gestorben ist er mit 108. Und es war nicht so, dass die Simone ihn immer auf die Bühne gezerrt hat oder sowas. Nein, er wollte das selber. Mhm. Das hat ihn auch so lange leben lassen. Also, und er hat seine Rollen einstudiert und die Stimme war noch immer sehr, sehr hörenswert. Und er war nur erblindet. Aber es war trotzdem ein gutes Leben für ihn.
Und doch noch eine lange Ehe.
Absolut.
Also, 20 Jahre haben sie dann geschafft. Das ist aber auch eine schöne Perspektive. Und wie wir schon mehrfach darüber gesprochen haben, die Liebe lässt einen doch glücklich leben.
Ja, und den Slogan, den Simone geprägt hat, war ja, sag nie, du bist zu alt. Und das hat sie wirklich also bei ihrem Mann erfahren, aber auch bei sich selber. Und Simone ist nach wie vor als Schauspielerin gut im Geschäft und sie malt auch tolle Bilder, hat Ausstellungen. Also sie ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vielfältig aktiver Mensch. Und da geht einem das Herz auf, wenn man sie sieht.
Sag nie, du bist zu alt, ist ein schöner Schlusssatz für unseren Ratsch. Was haben Sie, Sie haben sich einfach darauf eingelassen, auf die Gespräche, was haben Sie sozusagen für eine Quintessenz aus diesen 25 prominenten Gesprächen zum Thema goldene Jahre?
Ja, einfach nicht aufhören, sich nicht was einreden lassen von außen, dass jetzt da ein Limit da ist. Wenn man etwas sehr, sehr gut kann und sehr liebt, dann sollte man das auch weitermachen. Und wir diskutieren auch übrigens am 16. November ist eine Buchvorstellung in der Komödie im Bayerischen Hof. Da kommt unser Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der auch schon über 60 ist, der aber das Thema erkannt hat in einer alternden Gesellschaft. Und da diskutiere ich mit Helmut Markwort, mit Simone Redl und mit Brigitte Fassbender über Lust und Last des Alters. Also würde mich freuen, wenn Sie um 11.30 Uhr zu einer Sonntagsmatinee kommen.
Oder mit Genuss in den Buchblättern Goldene Jahre. Manfred Otzelberger, der Autor, war bei mir zu Gast. 25 Prominente über die neue Lust am Altern im Herder Verlag, gerade eben erschienen. Und ich bedanke mich für den schönen Ratsch. Gehen wir beide zuversichtlich in die nächsten Jahre.
Genau, also ich spüre Vorfreude auf das, was noch kommt. Das heißt ja, das Beste kommt angeblich zum Schluss. Das kann ja durchaus doch der Fall sein.
Und Tischtennis trainieren.
Genau.
Ich bedanke mich für den Rat. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch und gesund bleiben. Danke, Manfred Otzelberger.
Vielen Dank.